ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Martin André.
Schönen guten Morgen, Herr Tassi.
Freut mich sehr, dass Sie da sind. Wieder da, muss man sagen. Sie sind Medienwissenschaftler, Professor an der Uni Köln. Manche werden sich erinnern, Sie waren vor etwas mehr als einem Jahr im August 2024 schon mal hier in der Sendung. Und wir haben über die Macht und Monopolisierung der US-Technologiekonzerne von Amazon bis Meta gesprochen. Und jetzt sind Sie wieder da, weil Sie für mich gerade so ein bisschen der Mann der Stunde sind, muss ich sagen. Ich sage jetzt nicht, weil ich Ihnen schmeicheln will, sondern weil Sie wirklich tatsächlich was untersuchen und thematisieren und das schon seit Jahren, was Deutschland und Europa wirklich drängend bearbeiten müssen, nämlich die Macht der großen US-Tech-Konzerne. Also diese Tech-CEOs in der ersten Reihe, die ich eingangs erwähnt hatte. Haben Sie das vorausgesehen, dass das passieren würde bei der Wahl von Trump?
Also das kann man tatsächlich schon so sagen. Ich habe ja sogar im Juli fast eine ganze Seite in der Süddeutschen Zeitung genau über dieses Szenario geschrieben.
Juli 24.
Genau. Mhm. Also nachher ist man immer schlauer. Jetzt gibt's ganz viele Leute, die uns die Hintergründe erklären. Ja, Juli 24, da war Kamala Harris hatte einen riesengroßen Vorsprung. Das war gerade überhaupt nicht das Thema. Und ich habe eigentlich genau das auch relativ spezifisch vorhergesagt. Was passiert dann, wenn Trump diese Wahl gewinnt, wenn Rechtspopulisten und Rechtslibertäre eine Koalition eingehen mit diesen Tech-Konzernen, die sowieso eigentlich antidemokratisch agieren? Und von daher sozusagen, ich habe da nicht viel Spaß dran, hier Recht zu haben. Aber es war tatsächlich vorherzusehen, natürlich nicht, dass Trump die Wahl gewinnt, aber er hat einfach so viel Power dahinter, da ist so viel Macht dahinter, wenn wir uns anschauen, wie stark Elon Musk ihn dann gepusht hat, dann hat sich hier was zusammengeballt, was wir eigentlich fast gar nicht mehr kontrollieren können.
Das müssen wir gleich mal nachzeichnen, wie das entstanden ist, weil ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, viele haben es natürlich mitbekommen. Aber wie gesagt, wir hatten ja über die Marktmacht letztes Jahr gesprochen, der großen fünf Tech-Konzerne, also Amazon, Alphabet, Apple, Meta und Microsoft. Das sind gar nicht mal alle, aber die fünf großen. Können Sie nochmal skizzieren, wie diese Marktmacht aktuell aussieht, damit wir so eine Ausgangslage haben, weil da geht es ja auch um ein Meinungsmonopol.
Klar. Also erstmal, bevor ich überhaupt hier mit Prozentsätzen hantiere, muss ich erstmal sagen, das Krasse daran ist ja, dass es eben nicht nur Wirtschaftskonzerne sind. Also wenn wir jetzt an große Monopolisten aus der früheren Zeit denken, zum Beispiel die Rockefellers oder egal wen, dann war das ja gar nicht so schlimm, weil die eigentlich nur Wirtschaftsmacht gebündelt haben. Und wir müssen erstmal, bevor wir das beschreiben, müssen wir uns vor Augen halten, die monopolisieren auch riesengroße Öffentlichkeiten. Das heißt, sie bündeln gleichzeitig Meinungsmacht. Und jetzt kann ich einfach mal so ein paar Zahlen nennen, damit man sich vor Augen hält, was das bedeutet. Erstmal ist es so, dass wenn wir unsere ganze Öffentlichkeit anschauen, dass schon 60% der Aufmerksamkeit der Menschen in digitalen Medien ist. So, und in den digitalen Medien, das wissen wir ja alle, gibt es dann die Monopole. Das heißt, nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt mir Informationen suche, gehe ich über Google. Kontrolliert 90% der Suchaufmerksamkeit. Ja. Wenn ich jetzt auf Social Media gehe, 85% bei Meta. Ja, die kontrollieren die Social Media. Dann zum Beispiel Gratis-Video, 78% bei YouTube, was übrigens demselben Mutterkonzern gehört wie ja Google. Ja, genau. Und da merken wir schon dran, dass eigentlich etwas passiert ist, was ja gar nicht passieren darf. Wir erinnern uns auch, dass Monopole ja eigentlich verfassungswidrig sind auf dem Feld der Medien. Nur mal als Beispiel, niemals dürfte ein Rundfunkkonzern 90% zum Beispiel des Fernsehens kontrollieren. Und
deswegen hat man ja irgendwann das Privatfernsehen erlaubt
genau.
In den 80er Jahren.
Ja, Vielfalt ist eben nicht schlecht und jetzt merken wir eben, was passiert ist, dass eigentlich die stärkste Regierung der Welt, die stärkste Macht eigentlich, die USA, die Trump-Regierung, mit diesen Tech-Konzernen eine Koalition eingegangen ist. und sich die Rechtspopulisten in Europa dieser Zusammenballung ja schon angeschlossen haben. Ja, das heißt, nur mal als Beispiel, die US-Regierung nennt ja Parteien wie die AfD in Deutschland schon Civilizational Allies, also zivilisatorische Alliierte. Und wir haben vor kurzem gehört, Beatrix von Storch, die erzählt, ja, ja, wir geben schon sozusagen die Leute, die sich hier in Anführungsstrichen schuldig machen an in Bezug auf Tech-Regulierung, Informationen und Daten von denen geben wir schon an unsere Freunde in der Trump-Regierung weiter. Und da merken wir, was sich da zusammengeballt hat.
SWR 1, Leute mit Medienwissenschaftler Martin André über die Marktmacht und Monopolstellung der großen US-Tech-Konzerne. Ich glaube, dass da inzwischen Klarheit herrscht. Das wird nicht mehr groß in Frage gestellt und das Problem ist definiert. Allerdings war man sehr überrumpelt von dieser politischen Konstellation, die sich, sagen wir mal, im letzten Jahr ergeben hat, die sich jetzt aber auch deutlich und sehr öffentlich auch zeigt. Diese Allianz aus US-Regierung und des Präsidenten, Vizepräsidenten und der großen Tech-Konzerne. Was ist da passiert? Können Sie das mal nachzeichnen? Was waren da die Meilensteine im letzten Jahr?
Die Meilensteine waren ja erstmal, dass Elon Musk ja den ersten Schritt gemacht hat und sich mit Trump verbündet hat. Das war ja auch so ein bisschen Versuch von ihm, die anderen Tech-Konzerne auszustechen, denn die sind ja in Bezug auf Meinungsmacht noch viel stärker. Damit hat er sich quasi erstmal in die Pole Position gebracht und hat diese Verbindung zwischen Politik und diesem Tech-Ökosystem hergestellt. Das müssen wir uns aber auch vor Augen halten, dass das Denksystem innerhalb der Tech-Konzerne relativ ähnlich ist. Rushkoff, der US-Wissenschaftler, bezeichnet das als The Mindset. Das heißt, es ist ein rechtslibertäres Denksystem, das eigentlich die lästigen Strukturen des demokratischen Staates abbauen will. Die haben keine Lust auch auf Regulierung, auf Gewaltenteilung und so weiter und so fort. Und so ist das dann zusammengekommen. Und dann gab es ja dieses Bild, von dem sie eingangs schon gesprochen hat, bei der Inaugurationsfeier. Und wo ich auch noch mal ganz klar sagen würde, weil es manchmal auch falsch beschrieben wurde, so nach dem Motto, die haben sich jetzt Trump unterworfen. Das war keine Unterwerfung, sondern tatsächlich ist es so, dass die politische Agenda von Trump und die politische Agenda dieser rechtslibertären Tech-Oligarchen sehr ähnlich ist. Das heißt, die haben mit voller Freude haben sie sich zusammengefunden, denn sie haben ein ähnliches Ziel, nämlich die Strukturen des demokratischen Staates abzubauen.
Allerdings hatten sie sich ja lange gegen Trump gestellt. Also man weiß ja noch, dass zum Beispiel beim Sturm aufs Kapitol Trump abgeschaltet wurde von den großen Tech-Konzernen. Also die Konten wurden gesperrt. Damals auf Twitter und auch auf Facebook. Und es wurde sich eigentlich auf die Fahnen geschrieben, dass man mehr moderieren möchte und mehr auf den Wahrheitsgehalt der Inhalte schauen möchte.
Ja, das würde ich tatsächlich challengen, weil de facto ist es so, dass eigentlich das Prinzip hinter dem Agieren der Tech-Konzerne war, immer ein sozusagen möglichst pragmatisches Verhältnis zur politischen Macht zu unterhalten, von der man ja nicht gestört oder reguliert werden will. Ja. Damals war es so, dass Trump eigentlich abserviert war, der war abgewählt und von daher haben sie eigentlich das gemacht, was sie immer gemacht haben. Das heißt, sie haben sich möglichst opportunistisch quasi an die nächste Regierung dran geknüpft und haben tatsächlich damit auch nicht gerechnet. Ja. Wichtig ist aber trotzdem, dass wir erkennen, dass eben dieses rechtslibertäre Programm immer schon Teil des Mindsets der Tech-Konzerne war. Übrigens auch diese Anti-Haltung in Richtung Wissenschaft, die Anti-Haltung Richtung Journalismus. Und nur um das auch mal anekdotisch zu sagen, wir erinnern uns, als Steve Jobs damals seine Krebsdiagnose hat, dass er schon damals gesagt hat, hier sozusagen die etablierte Wissenschaft, der vertraue ich nicht, diesen Ärzten, ich bilde mir selber eine Meinung. Und er hat dann seinen schlimmen Krebs leider mit Kräutertees und Möhrensaft versucht zu kurieren, obwohl man den ganz einfach hätte operieren können damals. Und da sehen wir eigentlich schon diese fundamentale Anti-Haltung gegenüber das, was die Tech-Konzerne eben Wissenseliten oder Establishment nennen würden.
Herr André, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Krieg der Medien. Mhm. Ja, also ein Schelm, wer dabei an Krieg der Sterne denkt. Diese Assoziation wird nicht umsonst von Ihnen gezogen worden sein. Da fällt sofort was auf. Sie sind ja seit langen Jahren Wissenschaftler und setzen sich genau mit diesem Thema US-Tech-Konzerne, digitale Medienrezeption und gesellschaftliche Auswirkungen und so weiter auseinander. Der Ton in diesem Buch ist ein anderer. Der ist ein weniger wissenschaftlich, und das meine ich jetzt nicht als Angriff. Es liest sich eher wie ein Brandbrief.
Ja, also erstmal ist interessant, das erkläre ich ja auch in dem Buch, dass diese Begrifflichkeit des Krieges gar nicht von mir stammt, ja, sondern die Akteure, die gerade dieses Thema pushen, die nutzen seit Jahren und Jahrzehnten die Begrifflichkeit des Krieges. Also wir erinnern uns an Elon Musk, der nicht nur gesagt hat, die britische Regierung muss gestürzt werden, sondern der dann auch noch geschrieben hat, als die Unruhen dort waren, Zitat, Bürgerkrieg ist unvermeidlich. Übrigens in einem Kerntext, auf den sich diese Textszene immer wieder bezieht, wird von einem Information War geschrieben. Peter Thiel schreibt gerne über die Apokalypse, die jetzt notwendig ist. Das heißt, erstmal ist ganz wichtig, dass wir, ich sage ja auch, wenn wir in 100 Jahren auf diese Zeit zurückschauen, werden die Leute eigentlich sagen, wie konnten die damals, plakativ gesprochen, wie konnten die so doof sein und das nicht merken, weil die Akteure haben ja selbst diese Begrifflichkeit verwendet. Ja. Und dann vielleicht nur, um es zu ergänzen, der Sound in meinem Buch, auf den Sie anspielen, ich schreibe ja auch, dass diese neue Ordnung, die da entsteht, die Tech-Konzerne durchsetzen, dass die ja eigentlich, sag ich mal, klassische Wissenschaft eigentlich aushebeln, ja, weil die hauptsächlich die Aufmerksamkeit in den Plattformen ist, die wird immer kürzer. Und das ist natürlich auch was, mit dem ich auch natürlich ein bisschen ironisch spiele in dem Buch, weil ich sag's jetzt mal so, ich kann da nicht hingehen und quasi so ein Suhrkamp-Wissenschaftsbuch schreiben, wenn ich doch was verändern will und wenn ich den Leuten die Augen öffnen will, was da gerade passiert. Und da muss ich mich ein bisschen auch auf diese Aufmerksamkeitsökonomie einlassen.
Ja, da passen Sie sich an. Natürlich gibt es dann aber auch immer den Vorwurf, das ist kein Wissenschaftler, sondern ein Aktivist. Und wir versuchen es nachher doch mal ein bisschen auf Fakten und auf bestimmte Dinge runterzubrechen. Sie haben jetzt aber zwei Namen genannt. Der eine war Elon Musk, der andere war Peter Thiel. Über Peter Thiel müssen wir vielleicht sprechen.
Gerne.
Der König der Investoren, der Chef der PayPal-Mafia, einer der PayPal-Gründer. Gebürtiger Deutscher, mit einem Jahr nach USA emigriert, wird jetzt hier erst so richtig bekannt, weil wir jetzt erst anfangen, uns mit ihm zu beschäftigen. Aber es ist wichtig, weil er Kopf hinter vielen Verflechtungen auch ist.
Peter Thiel ist absolut der Vorgänger dieser Tech-Szene. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass häufig, sag ich mal, die operativen Manager in den Tech-Konzernen tatsächlich so ein bisschen vorsichtiger mit ihren Äußerungen sind. Was man auch verstehen kann, wenn Sie sich jetzt vorstellen, keine Ahnung, damals so ein Eric Schmidt, CEO von Google, der hat nicht offen quasi, das hat er nur zwischen den Zeilen gesagt, sozusagen diese antidemokratische Haltung, die da durchschlägt. Als Investor bin ich nicht direkt verantwortlich, da kann ich viel offener sprechen, und deswegen hat Peter Thiel dieses Drehbuch, was da gerade umgesetzt wird, ganz, ganz früh beim Namen genannt. Also im Prinzip geht es darum, dass wir eine Krise der Demokratie erleben, dass man sagt, die sozusagen, das sind typischerweise weiße, geniale Unternehmertypen, die sich aus der digitalen Transformation bereichern können. Die können sich quasi an dem Untergang des demokratischen Staates noch bereichern. Der demokratische Staat darf in Anarchie und Chaos versinken, und man versucht im Prinzip, sag ich mal, Unternehmensstrukturen zu bauen, die möglichst extraterritorial sind, sodass sie keine Steuern mehr zahlen müssen und maximal viel Profit dann in diese Tech-Konzerne abgeschöpft werden, und man gleichzeitig versucht, alle möglichen Formen der demokratischen, sag ich mal, Gewaltenteilung abzuschaffen, ne? Und da ist Peter Thiel ganz klar das Brain von diesen Tech-Konzernen.
Ja, er gilt so ein bisschen als der Kopf, hochintelligent, sehr, sehr schlau im Invest. Er hat groß investiert in Facebook damals. Mm-mm. Und er hängt auch mit Elon Musk und mit J.D. Vance zusammen. Wie hängen die drei zusammen?
Ja, wie schon vorhin gesagt, Peter Thiel ist eigentlich der Vordenker dieser ganzen Bewegung. Und das Programm habe ich ja beschrieben, quasi Abbau der demokratischen Strukturen. Ja, J.D. Vance ist eigentlich ein Ziehkind von Peter Thiel. Und weil Peter Thiel und Elon Musk natürlich sowieso Buddies sind aus ihrer alten Zeit bei PayPal, und sie haben es auch gesagt, PayPal Mafia, wir hören wieder, ja, auch eine kriegerische Metaphorik.
Das stimmt. Ja, haben sich
immer
selbst so genannt.
Ja, die haben sich übrigens voller Stolz, ja, haben sie sich so genannt, ja. Die hängen eben zusammen. Und das war ja auch ein Grund, weswegen viele sich sozusagen gefragt haben, wer ist eigentlich der nützliche Idiot von wem, als Elon Musk und Trump zusammengegangen sind, hat sozusagen, Elon Musk hat natürlich Trump über die Ziellinie geschoben, könnte man so sagen. Also war er vielleicht der nützliche Idiot von Trump. Aber auf der anderen Seite, dadurch, dass J.D. Vance ja schon in den Startlöchern sitzt, gehen eben viele davon aus, dass in dem Augenblick, wo J.D. Vance dann vielleicht mal übernimmt, natürlich die Macht von Peter Thiel, Elon Musk und dieser Tech-Oligarchie natürlich noch viel stärker in die US-Politik übergreift.
Genau, wie lässt sich das Ganze in die Politik umsetzen? Das haben wir in den letzten Monaten erlebt mit Elon Musk, der, Sie haben es vorhin gesagt, Trump eigentlich aus einer schlechten Ausgangsposition mit einer 250 Milliarden Invest über die Ziellinie gepusht hat. Und der hat mit seiner Doge-Behörde den Verwaltungsapparat in den USA bereits umgebaut, also konkret politische Macht ausgeübt. Und dann kam es doch zum Bruch zwischen ihm und Trump. Was bedeutet das? Ist das nicht wieder ein Schritt in die andere Richtung?
Ich würde solche Sachen nicht immer überbewerten, denn das ist eigentlich eine Interessensgemeinschaft von Leuten, die ähnliche Dinge wollen und wo dann immer mal irgendjemand anders in der Pole Position steht. Wie schon gesagt, dadurch, dass Vance und Musk Buddies sind, wird Musk auch wiederkommen.
Okay, aber lassen Sie uns mal kurz drüber sprechen. Wie lässt sich denn diese von uns jetzt gezeichnete Verflechtung von Tech-Konzernen und der Politik in den USA, wie wird die konkret in das Leben der Menschen umgesetzt?
Ja, es ist so, dass die Tech-Konzerne ja quasi Dutzende von Monopolen übereinander gebündelt haben. Und sie beherrschen nicht nur die Kommunikationsstrukturen oder die Medienstrukturen, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel an Cloud-Services denken, ganze Verwaltungen und Behörden operieren auf der Basis von diesen Technologien. Wir nutzen alle das Quasi-Monopol von Microsoft Office. Wir haben überall diese monopolistischen Strukturen, was ja auch dann dazu führt, dass die Tech-Konzerne bzw. die USA die erpresserisch gegen uns verwenden können. Übrigens, und das ist auch ja nichts Neues, deswegen konnte ich das ja auch alles so schön vorhersagen, weil es hat ja schon Dutzende von Fällen gegeben, wo auch schon früher westliche Regierungen erpresst worden sind von Tech-Konzernen. Wenn ihr X, Y oder Z macht, dann fahren wir das runter oder dann gibt's diesen Service nicht mehr. Das nennt man jetzt Killswitch und damit haben sie uns natürlich in ihrer Hand.
Wir haben darüber gesprochen, wie wirkt sich Monopolstellung, digitale Marktmacht, vor allem präsent bei den US-Technologiekonzernen politisch konkret aus. Da hatten wir über die Clouds gesprochen. Kann man das jenseits der Clouds auch noch messen, an welchen Dingen sich das konkret, diese politische Macht auswirkt? Über Doge hatten wir auch schon gesprochen. Also Elon Musk darf den Regierungsapparat zusammenschrumpfen in den USA.
Also in Bezug auf Clouds ist erstmal wichtig, dass diese Dienste ja denselben Tech-Konzernen gehören, die auch schon unsere Öffentlichkeiten kontrollieren. Das heißt, auf der einen Seite Alphabet bzw. Google, dann Amazon und Microsoft. Und es ist ja auch so, dass durch den US Cloud Act die US-Regierung die Berechtigung hat, zum Beispiel auf Daten zuzugreifen. Das heißt, hier müssen wir uns ja immer in allen möglichen Richtungen bedroht fühlen. Zumal man ja auch sagen kann, bei der jetzigen US-Regierung, wer dieser US-Regierung auch nur einen Millimeter über den Weg traut, muss absolut wahnsinnig sein. Ja.
Gilt das nicht für alle Regierungen?
Das gilt für alle Regierungen, genau. Und ehrlich gesagt kann ich deswegen auch sagen, ich habe ja immer davor gewarnt, weil es am Ende ja fast egal ist, ob jetzt Joe Biden Präsident ist oder Trump. Also wer öffentliche Güter monopolisiert, hat eine unendliche Möglichkeit, andere zu erpressen. Und deswegen darf man das überhaupt nie geschehen lassen. Und auch um vielleicht auch nochmal so ein kriegerisches Beispiel zu nennen, das hat man schon im Mittelalter gewusst. Wenn man jetzt eine Stadt belagert hat und man hat den Zugang zu Wasser der Stadt abgekappt, dann konnte man mit ganz wenig Aufwand diese Stadt einnehmen und so ist das im Prinzip auch heute, wenn wir den US-Tech-Konzernen erlauben, öffentliche Güter in unseren Gesellschaften zu monopolisieren.
das klingt alles sehr beängstigend und manche werden sich fragen, was geht uns in Deutschland das an? Es betrifft uns aber, weil auch unsere Daten ja auf diesen Clouds liegen.
Natürlich, alle unsere Verwaltungsdaten, Behördendaten, Gesundheitsdaten, Transaktionsdaten liegen auf diesen Clouds. Und deswegen finde ich auch, wäre es ja auch das Leichteste, was man ändern könnte. Denn die Regierung hätte ja schon in den ersten Wochen sagen können, die neue, wir machen jetzt ernst mit digitaler Souveränität und kündigen bis Ende des Jahres alle Verträge von deutschen Behörden mit US-Dienstleistern. Und ja, das wäre sofort machbar.
Das müssen wir uns unbedingt merken, da müssen wir gleich drüber reden. Vorher noch Palantir, die Sicherheitssoftware, über die viel diskutiert wird, hinter der der Haupteigner Peter Thiel steckt, da ist er wieder. Und wir haben eine Nachricht bekommen von Martin Deeg, Polizeiobermeister außer Dienst aus Baden-Württemberg. Und er hat geschrieben, sehr geehrte Redaktion, das Innenministerium Baden-Württemberg ist vorne mit dabei bei der in Anführungsstrichen Dummheit neben Bayern natürlich in Klammer, Peter Thiel bei der Unterwanderung und Zerstörung der Demokratie Handlangerdienste zu leisten. Ich habe daher gegen den Vertrag im Zusammenhang mit der Polizeisoftware Palantir Klage eingereicht beim Verwaltungsgericht. Seit Wochen hat er keine Reaktion mehr. Das Innenministerium lässt sich hier durch eine Anwaltskanzlei vertreten. Was sagen Sie dazu?
Ja, das kann man relativ kurz sagen. Also jeder weitere Ausbau der Abhängigkeit von US-Tech-Konzernen ist in meinen Augen Wahnsinn. Wir haben ja gefühlt noch ein halbes Dutzend neuer Kooperationen in Deutschland und Europa seit Anfang des Jahres, wo dann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik eine Kooperation mit Google und Amazon macht oder angeblich die Bundeswehr jetzt ihre Daten auf Google Cloud Services legen will. Das heißt, wir bauen diese Abhängigkeit sogar aktiv noch weiter aus, anstatt das sofort zu stoppen.
Warum machen wir das?
Weil wir den Schuss noch nicht gehört haben, weil wir immer noch nicht verstanden haben, dass diese Koalition aus Tech-Konzernen, der Trump-Regierung und den europäischen Rechtspopulisten unsere Demokratie in Europa zerstören wollen.
Es gibt einen Hintergrund, nämlich den Clouds Act aus der Trump-Administration 1, sollten wir vielleicht noch kurz besprechen. Da wurde beschlossen, dass die US-Behörden auf diese Cloud-Informationen weltweit im Grunde zugreifen können. Gilt das denn überhaupt in Europa? Weil Rechtslage in Europa ist ja nicht Rechtslage in den USA.
Wir wissen, dass diese Akteure sowieso rechtsstaatliche Prinzipien vollkommen missachten. Ja, das ist ja auch der Grund, warum sie antidemokratisch vorgehen. Wir sollten ja sowieso solchen Akteuren, die offen intentional Gesetze brechen, misstrauen. Und deswegen ist es für mich auch überraschend, dass man die nicht da einsortiert, wo sie hingehören. Also zum Beispiel andere Gruppierungen, die rechtsstaatliche Prinzipien missachten. In Deutschland wären zum Beispiel die Hells Angels und da merken wir, dass wir mit denen auch nicht reden würden und genau dasselbe sollte hier auch der Fall sein.
Wir sind jetzt gerade dabei, die Zusammenhänge zwischen Marktmacht der Technologiekonzerne und politischer Macht herzustellen und haben jetzt über die Clouds gesprochen, auch über Palantir. Wie lässt sich sowas wissenschaftlich nachweisen, solche Dinge? Oder guckt man da einfach aufs Offensichtliche?
Also wir haben mehrere Möglichkeiten. Also die eine Studie, die wir ja gemacht haben, war diese Grundlagenstudie, wo wir erstmal das Ausmaß der Monopolbildung in den Medienmärkten gezeigt haben. Das ist, glaube ich, vom ersten bis zum letzten Pixel nachgewiesen. Im neuen Buch gehe ich einen anderen Weg, wo ich das über Marktkapitalisierung zeige, wo man zeigen kann, 86% der Marktkapitalisierung der großen Plattformen sind eben bei diesen Monopolisten. Und das sind Möglichkeiten, das zu vermessen wissenschaftlich.
Sie springen da auch Russland mit ins Spiel als Akteur und sagen, auch die sind irgendwie Teil dieser Koalition, wobei man ja politisch gesehen diesen Eindruck nicht eindeutig gewinnen kann. Mal treffen sich Trump und Putin, dann ist Putin mal wieder sauer. Trump ist mal wieder sauer auf Putin, dann gibt's Drohungen, dann gibt's Sanktionsandrohungen und. Es geht so hin und her. Trotzdem sagen sie, Russland ist in dieser Hinsicht, was das Digitale angeht, irgendwie ein Alliierter. Warum?
Ja, ganz einfach. Wie gesagt, das ist eine Interessensgemeinschaft, die sich da zusammengeklumpt hat, um es so zu sagen. Und Russland ist hier natürlich Trittbrettfahrer. Russland hat natürlich große Freude daran, erstmal die westlichen Gesellschaften zu destabilisieren. Und hier springen sie auf etwas auf, was ja die Tech-Konzerne schon ganz lange machen. Denn die schieben in ihren Plattformen vor allem Inhalte nach vorne, die stark polarisieren. Und hetzen quasi so die Menschen auf gegen ihre eigenen Regierungen, Übrigens auch gegen den Journalismus, gegen die Wissenschaft, ne, das wollen die zerstören. Und das ist natürlich für so jemanden wie Putin gefundenes Fressen. Und wir wissen ja, dass Russland extrem aktiv und leider erfolgreich ist, auch auf dem Feld der Cyberpropaganda. Und deswegen nutzen sie natürlich diese Einflugschneisen, die perfekt für ihre Zwecke geeignet sind, um eigentlich die Menschen in Deutschland zu verunsichern. Und es ist dann ja auch kein Wunder, dass es auch hier wieder diese ideologischen Verknüpfungen gibt zwischen populistischen Parteien in Deutschland und und Russland.
Ja, sind es wirklich nur die populistischen Parteien, die davon profitieren, oder ist das jetzt ein Zufall der Geschichte? Also für mich klingt das irgendwie alles nach purem Machtstreben, ziemlich unideologisch, ehrlich gesagt.
Nö, das können wir auch könnten wissenschaftlich
das
nicht auf die Linke
relativ. Sein, oder?
Ja, nö, das können wir
Wenn
relativ.
Sie könnten, würden Sie es auch machen? Sagen wir es mal so.
Sag mal so, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, hier Potsdam Social Media Monitor hat zum Beispiel eine Studie gemacht, Sichtbarkeit von Parteien, in diesem Fall war es TikTok, wo wir eben sehen, dass 70% der politischen Inhalte, die da gesehen wurden, von der AfD kamen. Übrigens auch überproportional war vertreten BSW und die anderen moderaten Parteien waren fast nicht vorhanden. Das heißt, das wissen wir ja auch alle, die wir auf solchen Netzwerken unterwegs sind. Ja, wenn ich jetzt einen total raushaue und sage, es ist total unfassbar und war dieser Kölner Medienwissenschaftler und was der, ja, dann haben sie wahrscheinlich viel Sichtbarkeit. Und wenn sie jetzt einen Inhalt aufsetzen, wo sie schreiben, ich musste mir das mal in Ruhe anhören, was der mir gesagt hat, ich musste meine Meinung in einigen Positionen ändern, merken sie sofort, kriegen sie keine Sichtbarkeit. Ne? Das heißt, diese Polarisierung wird aktiv nach vorne gepusht und genau durch diese Algorithmen, sage ich mal, ist es ja auch so, dass gerade moderate Stimmen in unserer Gesellschaft ja immer mehr auch zum Schweigen gebracht werden, denn die kriegen keine Sichtbarkeit.
Hat sich eigentlich Ihre Sichtbarkeit durch das, was Sie jetzt seit Jahren auch erzählen, hat die sich erhöht? Also dringen Sie inzwischen mehr durch? Sind Sie früher eigentlich nicht durchgedrungen? Und vor allem finden Sie auch Gehör bei der Politik?
Dadurch, dass jetzt natürlich viele von diesen Vorhersagen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, eingetroffen sind, habe ich natürlich jetzt deutlich mehr erstmal Publizität auf der einen Seite, aber tatsächlich auch mehr Gehör gefunden in der Politik. Und trotzdem ist es natürlich so, dass die Politik hier weiterhin zu langsam ist. Denn um es ganz hart zu sagen, mit dem letzten Buch war ich so ein bisschen zu spät. Das heißt, ich habe durchaus auch in die Spitzen der Politik schon ab ungefähr 2022, 2023 bin ich vorgedrungen. Aber damals war es eben so, dass viele mir gesagt haben, jetzt läuft die Legislaturperiode schon seit 2 Jahren. Jetzt ist es sehr, sehr schwer, das aufzugleisen. Und das war übrigens auch ein Grund, warum ich jetzt dieses Buch geschrieben habe. Weil de facto, wenn die neue Regierung das jetzt nicht total nach vorne auf die Agenda setzt, dann werden wir das diese Legislaturperiode wieder nicht schaffen. Und Sie merken ja, was da für eine Dynamik am Start ist. Das können wir uns nicht leisten. Die Zeit haben wir nicht mehr.
SWR1 Baden-Württemberg mit Martin André, Medienwissenschaftler von der Uni Köln, der sich seit langer Zeit mit der Marktmacht und jetzt inzwischen auch der politischen Macht der US-Tech-Konzerne beschäftigt. Das wirkt sich auch auf uns in Deutschland aus, haben wir jetzt lang und breit besprochen. Herr André, hat man in Deutschland den Schuss gehört? Sie sagen nein, haben Sie vorhin schon gesagt. Auf der diesjährigen größten Konferenz für Netzpolitik auf der Republika in Berlin, da war es allerdings ein Riesenthema. Also langsam dringt es schon in die Öffentlichkeit.
Ja, das ist auch total gut, denn Sie sprechen auch den wichtigsten Faktor an, weswegen wir den Schuss nicht gehört haben. Das kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung auch ganz gut berichten, weil ich renne ja schon seit 10, 15 Jahren mit diesem Problem der Monopole rum und de facto habe ich eigentlich seit 2 Jahren maximal da Interesse gefunden. Und das ist genau das Problem, weil dann ist es auch immer einfach, so Politik-Bashing zu betreiben. Ja, die Politik, die muss jetzt was machen, aber die Politik kann eigentlich immer nur dann gut in die Umsetzung gehen, wenn wir in der Öffentlichkeit ein klares Bewusstsein auch von den Problemen haben. Und deswegen hängen wir hier hinterher. Super, dass die Republika das aufgenommen hat, aber insgesamt, wir müssten viel stärker, übrigens auch als Wissenschaft, als Journalismus hier in den Kampf ziehen. Mhm.
viele IT-Experten, unter anderem zum Beispiel Jutta Horstmann, die fordern mehr digitale Souveränität. Wenn man das mal auf zum Beispiel auf die Kommunen oder auf die Länder, da haben wir vorhin über die Daten gesprochen, also öffentliche Daten, die auf den Cloud-Servern liegen. Da gilt tatsächlich Thüringen als Vorreiter, aber auch Schleswig-Holstein. Mhm. Wir hier in Baden-Württemberg haben da allerdings ein Problem zum Beispiel.
Ja, das ist tatsächlich auch interessant, weil es ja immer wieder gesagt wird, ja, das ist kein Problem. Aber gerade hier aus Baden-Württemberg gab es jetzt, ich glaube, vor 10 Tagen eine Aussage vom Innenministerium, die einräumen, dass die Daten auf der Delos Cloud dann doch nicht sicher vor Zugriffen von Drittstaaten, also hier vor allem von den USA sind. Und wir hatten ja vor Wochen auch mal eine ähnliche Äußerung, ich glaube, es war in einem Gerichtsverfahren in Frankreich, wo dann ein Microsoft-Manager quasi unter Eid sagen musste, sind die Daten sicher? Und er musste sagen, nee, also das kann ich hier nicht beschwören. Und da sieht man eigentlich auch, wo das Problem ist.
Aber warum eigentlich? Wir haben doch den Digital Services Act, wir haben den Digital Marketing Act auf der EU-Ebene und wir haben die DSGVO in Deutschland.
Ja, das ist richtig. Aber was machen Sie, wenn Sie Akteure haben auf der einen anderen Seite, die sich da nicht dran halten? Ja, und genau das sehen wir auch gerade in den USA, dass die Trump-Regierung sowieso auch schon offen zum Beispiel Richter oder Verfahren nicht respektiert und mit solchen Akteuren, da müssen wir mit allem rechnen.
Ich wollte sowieso fragen, also warum setzen wir nicht mehr auf sogenannte Open-Source-Anwendungen, die unabhängiger sind? Und auch Martin Bauer fragt das SWR1-Hörer, was sagt der Gast zu Zendis? Da müssen wir vielleicht kurz erklären, was Zendis ist. Es ist keine Marmelade.
Nein.
Kein Marzipan.
Hier geht es natürlich darum, dass diese Institution vorgeschlagen hat, wir sollten in Behörden mehr Open Source Software einsetzen.
Was ist das Zendis? Zentrum für? Achso, Sie wissen es gar nicht. Ich schlag's nach.
Ich kann Ihnen das Akronym jetzt nicht auflösen.
Ja. Aber sprechen Sie ruhig weiter.
Genau. Und das
Zentrum
ist ja
für digitale Souveränität.
Genau. Und das ist ja in der Vergangenheit immer schon vorgeschlagen worden. Und das Interessante ist, dass man das ja viel einfacher umsetzen könnte als die Themen, wo man sozusagen Millionen von Nutzer und Nutzerinnen erstmal umgewöhnen müsste. Und von daher, ja, sollte man das tun.
Warum, also, aber den Schuss nicht gehört. Also wenn man sich dieses Zentrum für digitale Souveränität anschaut in Deutschland, das ist eine Institution, aber die ist total unterfinanziert, weil sie eigentlich ja von den Ländern, vom Bund finanziert werden müsste. 16 Millionen Euro haben die bräuchten viel mehr Geld, um tatsächlich etwas bewirken zu können. Also was ist unser Problem? Warum, und das fragt auch Randolf Gessler, schaffen wir es in Deutschland nicht und in Europa nicht, den US-Tech-Konzernen ein echtes Gegengewicht entgegenzusetzen?
Ich würde aus meiner Perspektive dagegen oder ergänzen, dass man das ja nicht nur staatlich oder durch institutionelle Initiativen machen kann, sondern das erfordert auch, dass wir Alternativen wirklich eine Chance geben. Und das ist ja genau das Ergebnis meiner Forschung, dass sie unter Monopolbedingungen nicht wirklich Chancen besitzen. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn man die Maßnahmen ergreifen würde, die ich seit Jahren vorschlage, also die Plattform öffnen, sodass die Links nach draußen zulassen müssen, dass wir marktführende Plattformen zu offenen Standards verpflichten, ja, dass wir zum Beispiel die Monopolisten zwingen, wie früher mal damals die Telekom mit ihrem Netz, ihre Infrastrukturen für Drittanbieter zu öffnen und so weiter und so fort, dann würde etwas passieren, nämlich dann würden auch Investoren auf diese Alternativen, würden denen Finanzierung geben und dann könnten die auch viel besser in der Anwendung werden. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, weil, sag ich mal, mit einzelnen Institutionen und Behörden alleine werden sie das nicht schaffen.
Was kann man tun, um sich digital unabhängiger zu machen in Deutschland und in Europa? Wenn man jetzt uns beiden, Herr André, so zugehört hat in den letzten 1,5 Stunden, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass die Geschichte eigentlich schon gelaufen ist.
Jetzt muss man erstmal sagen, ich schreibe ja auch in dem Buch, die Chance, die ich sehe, dass wir das wirklich gedreht bekommen, die ist unter 10%. Und das ist einfach eben aufgrund der Tatsache, dass wir nach wie vor dieses Thema nicht so entschlossen angehen, wie wir es tun müssten. Und dann würde ich eben auch sagen, das ist gar nicht so dystopisch, sondern die Fähre verlässt irgendwann den Hafen. Wenn ich jetzt nicht irgendwann meinen Rucksack packe und das Taxi Richtung Hafen nehme, dann wird die Fähre irgendwann ablegen. Mhm. Umgekehrt würde ich aber auch wieder sagen, es ist ja ein Problem, was wir hauptsächlich selbst geschaffen haben, nämlich durch Fehlregulierung. Ja? Und nichts ist ja eigentlich einfacher zu lösen als Monopolbildung. Das wissen wir ja selber. Wir hatten selber in Deutschland mal ein Telekommunikationsmonopol. Wir erinnern uns, die Telekom, 90er Jahre. Und wir wissen genau, wie man solche Monopole öffnet. Das heißt, das könnten wir ja hier auch tun. Stattdessen machen wir quasi, öffnen wir ein Monopol wie die Telekom, aber wir betreiben Monopolprotektionismus für US-Tech-Riesen. Das ist natürlich nicht besonders schlau.
Das ist eine Frage, die also auch die SWR1-Hörerinnen und Hörer umtreibt. Sie hatten vorhin schon aufgezeichnet, die Behörden, also die Verwaltungsinstitutionen in Deutschland und die Politik könnten da vorangehen, indem sie zum Beispiel ihre Clouds unabhängigen Anbietern oder vielleicht eigene Clouds aufbauen. Das wäre die Frage, die Eugen Pfaff aus Buchen gestellt hat. Wie werten die europäischen Politiker bzw. die deutsche Regierung diese Erkenntnis? Haben Sie das Gefühl? Also es kann ja wohl nicht sein, dass wenn man sowas öffentlich diskutiert, dass dann die Politik nicht zumindest was davon mitbekommt, oder?
Ja, die Politik bekommt das mit. Mein Eindruck ist, wenn ich mir so das bisschen so Helikopter-View mal anschaue, in Brüssel verstehen die das natürlich alle, weil ich meine, alle die Politiker und Politikerinnen, die auf diesem Feld von Digitalregulierung arbeiten, werden ja eigentlich täglich entweder von Lobbyisten bearbeitet oder von der US-Regierung erpresst. Also die haben das alle verstanden. Ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel Frankreich hier viel weiter ist als wir. Und ich habe den Eindruck, dass die deutsche Regierung da eben eher auf die Bremse drückt. Und warum tut sie das? Natürlich, weil wir einen Handelskonflikt haben, weil wir natürlich jetzt ein sehr feindseliges Gegenüber in der US-Regierung haben, die mit Zöllen droht. Aber trotzdem würde ich sagen, wir müssen in diese Konfrontation gehen, denn wir können ja quasi nicht unsere Medienfreiheit und unsere Demokratie für ein paar Prozent weniger Zölle verkaufen. Und das heißt, wir müssen hier den Druck aufrechterhalten, weil sonst wird es nicht passieren. Umgekehrt, wenn die deutsche Regierung es aber tun würde, glaube ich, wäre Frankreich sofort mit im Team. Deutschland und Frankreich könnten die EU in diese Richtung führen und dann könnte man richtig was bewegen.
Beate Draxer, SWR1-Hörerin, hat gehört, dass der internationale Strafgerichtshof in Den Haag in Kürze Microsoft und Co. Adieu sagen wird und stattdessen ein deutsches Kommunikationssystem einrichten wird. Sie weiß aber nicht welches, wissen Sie es?
Ich glaube, es ist OpenDesk, ja. Okay. Aber auch hier gibt es ganz viele, ich kann es nicht beschwören.
Über Alternativen spricht auch Peter Welzel, der sagt, er verwendet zum Beispiel alternative Suchmaschinen oder auch alternative Bezahldienste. Mhm. Die gibt es ja. Also ist das so der Beitrag, den wir als kleine Lichter normallos beitragen können? Was nützt ein Boykotte, also der großen Tech-Firmen? Also was nützt es Facebook und Co. oder X und Co. Einfach sein Profil zu schließen?
Ja, also wir sollten auf jeden Fall alles tun, um Alternativen zu verwenden. Und zum Beispiel hier wäre auch ein ganz einfacher Vorschlag, das könnten wir morgen umsetzen, jetzt hier, oder vielleicht mag es die Bundesregierung, wenn sie zuhört, hier im Gipfel jetzt Mitte November in Berlin beschließen, dass alle politischen Institutionen in Zukunft immer erstmal mindestens 24 Stunden, bevor sie auf irgendwelchen Tech-Plattformen Sachen posten, dass sie immer erstmal ihre Inhalte auf Mastodon 24 Stunden reinschieben. Dann würden wir sofort sehen, dass auf einmal viel, viel mehr Nutzung auch auf Mastodon stattfindet. Also wir füttern dieses Krokodil ja ständig weiter. Zugleich würde ich aber eben auch sagen, das alleine reicht nicht aus. Das heißt, tatsächlich haben wir diesen Tech-Konzernen so riesengroße Privilegien gegeben, dass die quasi wie so Mauern um ihre Plattform rumbauen dürfen, dass es für die ganz viele Nutzer da draußen im Alltag oft schwierig ist. Und deswegen müssen wir gleichzeitig auch den Druck auf die Politik aufrechterhalten, diese monopolisierten Märkte zu öffnen.
Mhm. Emanuel Kastner aus Karlsruhe weist uns darauf hin, dass zum Beispiel auch die ARD-Rundfunkanstalten, auch wir hier bei SWR1 Baden-Württemberg, Dienste wie WhatsApp und Instagram zur Nutzung anbieten und bewerben. Das sind ja auch eben solche Produkte. Darüber sollten die SWR-Oberen Gedanken machen. Da kann ich jetzt darauf antworten, tun sie. Ich glaube, dass man schon nachdenkt und auch konkret arbeitet an eigenen Plattformen in der ARD. Und das ist, glaube ich, auch nützlich, oder, Herr André?
Ja, erstmal ist es nützlich und erneut können wir hier zwei total interessante Sachen ergänzen. wenn sie meine Maßnahmen durchführen, dann hätte ja auch eine öffentlich-rechtliche Plattform viel, viel bessere Chancen. Und umgekehrt, solange wir quasi diese Mauern um die Monopole haben, ist es natürlich auch ganz schwierig für den Journalismus, diese Plattform quasi zu boykottieren. Denn da sind natürlich momentan fast alle Leute. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir politisch ins Handeln kommen. Denn dann können wir sofort den Schalter umlegen und das alles möglich machen.
Vielen Dank, Herr André, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.